Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Royalisten nicht nur im Vereinigten Königreich tragen heute Trauer. Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn gleich zu Beginn dieser Sendung. Wenden uns danach aber auch anderen Themen zu, etwa der Frage, ob auch der Sommer 2021 ohne Musikfestivals vonstatten gehen wird. Wir berichten zudem von einem neuen Tanzfilm der Compagnie Rambert und von einer Diskussion über die Rolle von TheatermacherInnen bei der Aufklärung rechtsextremer Taten. Zunächst aber zu Prinz Philip, dem so ganz eigenen Sympathieträger des britischen Königshauses. Weder außergewöhnliche Outfits noch Auftritte in US-Talkshows haben die Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Es war vielmehr seine Position, die drei Schritte, die er qua Amt hinter der Queen zu stehen und zu gehen hatte. Sie hat ihm viel Sympathie eingebracht, dem Lebensbegleiter der Königin. 73 Jahre waren sie miteinander verheiratet. Wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag ist er auf Windsor Castle heute Morgen gestorben. Und das in einer Zeit, in der der Wirbel um die Zukunft der britischen Monarchie nicht stürmischer sein könnte. Schon wird gerätselt, ob Meghan und Harry zur Trauerfeier wohl anreisen werden. Anyways, blicken wir zurück auf ein langes Leben im Dienste des Königshauses. Ein Nachruf von Beatrix Novi.
Nur weil er so sehr alt wurde, konnte Prinz Philipp noch im 21. Jahrhundert das alte Europa, das des 19. Jahrhunderts, anschaulich verkörpern. Schon der Name seiner väterlichen Familie, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, erinnert an Deutschlands zahlreiche Fürstentümer und den mittels Hin- und Herheiraten international verflochtenen Hochadel. Es war gar nicht erstaunlich, dass Philipp mit seiner Frau Elizabeth urgroßmutterseits verwandt war. Auch, dass er auf Korfu geboren wurde, ist nicht überraschend. Schließlich war sein Vater Prinz von Dänemark und Griechenland. Ab hier wird empfohlen, die Geschichte selbst zu googeln. Nur noch, weil es hierher gehört, ein Verweis auf die mütterliche Familie der Battenbergs, eine junge Nebenlinie der hessisch-darmstädtischen Großherzöge, von denen es einer sogar kurz auf dem bulgarischen Thron schaffte. Andere, und das ist jetzt bedeutsam, gingen nach England, daher der Name Mountbatten statt Battenberg, den später auch Philipp annehmen sollte. Als er 1921 geboren wurde, ließen die nach dem Ersten Weltkrieg noch vorhandenen, angezählten Könige schon die Operettenfürsten ahnen, für die sie die Vorlage lieferten. Aber es gab Horte feudaler Stabilität, die britische Monarchie vor allem. In diese relativ sichere Institution durfte der höchst attraktive Philipp 1947 einheiraten, gegen enormen Widerstand von Nation und Familie. Seine deutsche Abstammung kam nach dem Krieg nirgends gut an. Dabei konnte er Stabilität gebrauchen. Als Kleinkind mit der Familie ins Exil gebracht, die Ehe der Eltern gescheitert. Seine Jugend verbrachte er bei Verwandten und in Internaten. Als er Jahre später gefragt wurde, welche Sprache in seinem dänisch-britisch-griechisch-deutschen Zuhause gängig gewesen sei, fragte er zurück: Was meinen Sie, zu Hause? Das war bei seinem Sinn für Ironie, womöglich Koketterie, aber mit dem Kern des Erlittenen. Eine somit glaubhaft kolportierte jugendliche Rüpelhaftigkeit war sicher kein Nachteil, als der Zweite Weltkrieg junge Männer wie ihn zur Marine rief. Philip Mountbatten wäre so ein guter Seemann geworden, hieß es in Seemannskreisen. Aber als Prinzgemahl der Königin von England musste er nicht nur seine Marinelaufbahn, sondern auch seinen Namen dem Hause Windsor opfern. Churchill wollte es so. Und das zu einer Zeit, da jeder Fischverkäufer als Ernährer seiner Familie die erste Geige spielen durfte. Auch ohne The Crown gesehen zu haben, kann man gut bezeugten Zitaten entnehmen, Philipp hat es nicht gefreut. Sein Leben im Kontrast von faktischer Bedeutungslosigkeit und Weltbekanntheit sah er realistisch. Jeder Depp kann einen Kranz auf irgendwas legen, erklärte er. Dabei waren seine sehr zeitgemäße Einsicht, das Königshaus als Firma zu sehen und sein Einsatz für diese Firma durchaus bedeutend. Eisern pflichtbewusst, gut angezogen, sportlich, Spezialist für Pferdekutschenrennen. So viel Britishness konnten auch die immer aggressiveren Medien der Promi-Industrie nicht antasten. für die gekrönte Häupter sonst nur noch eine Teilmenge namens Royals sind. Ein belebender Widerspruch in der Symbiose mit der tadellosen Königin war seine berüchtigt unkorrekte Ausdrucksweise. Seine gesammelten Ausrutscher sind selten besonders geistreich, aber keineswegs immer wirklich kränkend gewesen. Ihr seht aus wie Draculas Töchter. Das dürfte rot uniformierte Schülerinnen nicht umhauen. Und die Wahrheit, dann musst du aber ein bisschen abspecken, ist einem Jungen zuzumuten, der Astronaut werden will. Wie Helmut Kohl mit der Anrede Herr Reichskanzler zurechtkam, ist nicht bekannt. Berühmt wurde Philipps Erkundigung bei Aborigines, werfen sie immer noch mit Speeren aufeinander? Und ähnliche Sprüche, die nahelegen, dass man sich im Buckingham-Palast nicht viel mit Identitätspolitik befasste. Die Zeit verging, man verzieh ihm schlussendlich alles, denn eigentlich gehörte er in den erlauchten Kreis britischer Exzentriker. Eine Spezies, die im Königreich höchstes Ansehen genießt.
Prinz Philipp ist am Morgen im Alter von 99 Jahren gestorben. Beatrix Novi erinnert an ihn. Harter Schnitt, Themenwechsel. Kurz nach Ostern, da schmeißen die Sommerfestivals normalerweise ihre PR-Maschinen an. Pressekonferenzen, Programmvorschauen, Einladungen an das Publikum ab sofort zu buchen. Wie gesagt, normalerweise. In diesen Tagen nämlich stapeln sich die Pressemitteilungen mit den Absagen. Die Händel-Festspiele in Halle haben gestern storniert, schon zum zweiten Mal. Und die Schubertiade in Hohen Ems hat ihre ersten Konzerte zurückgezogen, hofft aber noch auf die zweite Tranche Ende Mai. Der Festival Frühling erodiert, der Festival Sommer auch. Tobias Wolf kennt sich mit Absagen und Verschiebungen aus, als noch geschäftsführender Intendant der Händel-Festspiele in Göttingen. Ausgerechnet die Jahrhundert-Jubiläumsausgabe musste 2020 gecancelt werden und die Nachholfestspiele wurden in den kommenden September verlegt. Und vor gut einem Jahr hat Tobias Wolf die Initiative Forum Musikfestivals mit initiiert. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 100 Festivals mit dem Hashtag Verspielt nicht die Musik. Mit Tobias Wolf habe ich vor der Sendung gesprochen. Der Festival Sommer 2020 fiel Corona weitgehend zum Opfer, Herr Wolf. Werden wir wieder so einen festspielfreien Sommer erleben?
Ich glaube, wir werden keinen festspielfreien Sommer erleben, aber es wird sehr unterschiedlich sein, wie Festspiele stattfinden. Handelt es sich um ein Open-Air-Festival? Geht es um Indoor? Wir werden große regionale Unterschiede haben. Wir sehen es ja jetzt schon, das Staatstheater Saarbrücken spielt. Es gibt Experimente in Berlin und genauso heterogen wird es sicher auch mit der Festivallandschaft aussehen.
Aber wie kommt es zu dieser Heterogenität? Ist der Föderalismus mal wieder in Anführungsstrichen schuld oder sind die Festspiele ganz unterschiedlich optimistisch bzw. waghalsig?
Na, zunächst mal ist natürlich das Virus schuld, denn die Inzidenzwerte sind natürlich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Ja, aber auch der Föderalismus ist schuld. Wir haben sehr unterschiedliche Verordnungen in den unterschiedlichen Bundesländern. Und das ist ja auch was, was uns seit mehr als einem Jahr jetzt schon zu schaffen macht, was wir auch gleich in unseren ersten Forderungen angeprangert haben. Wir brauchen eine klare Sprache, wir brauchen eine Einheitlichkeit der Regelungen. Und davon sind wir heute genauso weit entfernt wie vor einem Jahr.
Ja, Sie haben ja so einiges gefordert und auf Ihrer Website des Forum Musikfestivals, da steht in grellen Lettern, wir sind systemrelevant und Sie untermauern das mit der beeindruckenden Zahl von 40 Millionen Umsatz, die 600 Musikfestivals in Deutschland machen. Hat die Politik denn die Bedeutung der Musikfestivals wirtschaftlich wie kulturell erkannt?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, nein, denn wir sehen, dass die Politik als Ganzes betrachtet uns nicht so stark wahrnimmt wie eben andere Branchen. Das hat sich ja nicht zuletzt gezeigt durch die Flüge, die nach Mallorca gehen. Der Tourismus scheint da offensichtlich einen höheren Stellenwert zu haben und viele andere Bereiche auch. Wir sehen aber in Teilen der Politik große Fürsprecher und Kämpferinnen und Kämpfer. Frau Professor Grütters als Staatsministerin für Kultur und Medien hat ja das Programm Neustart Kultur aufgelegt, was in großen Teilen gut funktioniert. Nicht alle Festivals sind da antragsberechtigt. Da kämpfen wir noch dafür, dass sich das ändert. Aber es gibt Fürstreiter in der Politik, aber es sind so wenige. Und sagen wir mal, die Breite der Politikerinnen und Politiker hat nicht erkannt, erstens mal, welchen Stellenwert wir haben im Gesamtgefüge der Gesellschaft und der Wirtschaft und haben auch nicht erkannt, wie schlecht es uns geht. die Festivals nehme ich da auf jeden Fall mit auf, aber natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler. Wir haben ja jetzt erste Suizide in Frankreich, in Deutschland. Die Hilfen kommen nicht wirklich an, die Verzweiflung wächst. Und ich glaube, die Dramatik der Lage ist in der Politik noch nicht angekommen.
Die Dramatik, über die sprechen wir hier in Kultur heute regelmäßig. Wenden wir einmal ganz kurz die Blickrichtung auf das Positive. Was haben denn die Festivals gelernt in diesem Corona-Jahr?
Na, zunächst mal, dass wir Lobbyarbeit machen müssen. Wir haben vor der Corona-Krise eher stammtischartig getagt, in kleineren Runden mit 5 bis 12 Kolleginnen und Kollegen. Und diese Corona-Krise hat uns wirklich zusammengeschweißt. 113 Festivals sind es jetzt, große Festivals, kleine Festivals, von den großen Tankern Schleswig-Holstein Musikfestival oder Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bis zu kleinen Kammermusikfestivals im ländlichen Raum. Insofern glaube ich, dass das für uns ein wichtiger Schritt war, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu stützen und auch gemeinsam mit verschiedenen Playern aus der Szene, sei es die Clubkommission oder eben auch der Zusammenschluss der Konzertveranstalter, der Agenturen. Wir ziehen eigentlich alle am selben Strang. Wir wollen, dass es mit Impfen und Teststrategien wieder losgehen kann. Denn nur wenn wirklich der Betrieb wieder losgeht, können wir ja Abhilfe schaffen, gerade der Not der Künstlerinnen und Künstler, aber auch der Veranstalterinnen und Veranstalter.
Tobias Wolf, Sie sind noch geschäftsführender Intendant der Händel-Festspiele in Göttingen. Sie sind aber auch schon designierter Intendant der Oper Leipzig. Welche Institution kann man womöglich besser durch eine Pandemie bringen? Ein Opernhaus, das die ganze Saison überspielt, oder ein Festival, das eben nur einmal im Jahr den ganz großen Auftritt hat?
Na, das muss ich differenziert betrachten. Wenn wir es mal aus der Management-Ebene heraus betrachten, ist es sicher leichter, ein Festival zu bearbeiten, weil wir eben einen saisonalen Spielbetrieb haben. In dem Moment, wo wir das Festival verschieben, gewinnen wir erstmal Luft. Ein Theater, was einen täglichen Spielbetrieb hat, muss quasi täglich neu planen, täglich Planung über den Haufen werfen. Wenn wir es mal aus der anderen Perspektive sehen, der festangestellten Künstlerinnen und Künstler an einem städtischen Theater, die sind natürlich durch Kurzarbeit und viele weitere Instrumente da abgesichert gewesen. Andererseits, wir als Festivals arbeiten ja hauptsächlich mit der freien Szene zusammen und da haben viele Musikerinnen und Musiker unseres Orchesters, viele andere Orchester und Ensembles seit einem Jahr kein Einkommen und da gibt es schon einen himmelschreienden Unterschied. Insofern ist es schon so, dass alle Künstler, die jetzt eine feste Anstellung haben, einen deutlichen Vorteil haben gegenüber den freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen.
Tobias Wolf, noch bei den Göttinger Händel-Festspielen demnächst an der Oper Leipzig. Wir sprachen über den Festivalsommer 2021. Je reduzierter das kulturelle Ausgehangebot, desto neugieriger der Blick in die Fenster der Nachbarn. Wer spät abends noch eine Runde dreht, sieht hell erleuchtete Wohnungen überall und reimt sich womöglich aus dem wenigen, was da zu sehen ist, kleine Geschichten zusammen. So könnte auch die Idee zum neuen Tanzfilm der britischen Kompanie Rambert entstanden sein. Der norwegische Choreograf Jo Strömgren fängt mit der Kamera das häusliche Treiben ein, nicht dokumentarisch, sondern ganz und gar inszeniert. Seine diversen Talente passen da gut zusammen. Strömgren ist nicht nur Hauschoreograf des norwegischen Nationalballetts, sondern schreibt auch fürs Theater, entwirft Bühnensettings und arbeitet als Filmregisseur. Sein Tanzfilm Room wurde gestern zum ersten Mal online ausgestrahlt. Nicole Strecker hat die Uraufführung gesehen.
Es ist fast schon ein bisschen zu naheliegend, in Lockdown-Homeoffice-Verlotterungszeiten ein Stück über das geheime Innenleben von Räumen zu machen. Andererseits lässt sich so ein wunderbares Filmset kreieren, mit mehreren kleinen Zimmern ohne vierte Wand, an denen die Kameras auf- und abfahren und schamlos in die wunderschön poetische wie garstige, brutale wie bizarre Privatheit zoomen. Eine Big Brother Show, aber mal nicht mit irgendwelchen Normalos oder B-Promis, sondern mit den top-trainierten Tänzern des Rambert Ensembles. Ein Liebespaar wird fast in Flagranti erwischt. Eine Tür weiter verlieren sich ein paar Gamer mit VR-Brillen im virtuellen Kampf auf Leben und Tod. Ein Klassikquartett spielt Karaoke zu einer Purcell-Arie. Drei jüdische Männer mit Schläfenlocken tanzen zu Klezmerklängen und werden vom nebenan hausenden Geheimdienst überwacht. Dabei geschieht das Verbrechen im nächsten Raum. Dort stürzen sich Sektierer in Mönchskutten aus dem Fenster. Rund 36 Episoden mit mehr als 100 Charakteren haben Choreografenregisseur Jo Strömgren und die Rambert-Tänzer entwickelt. Dabei machen sie sich einen Sport daraus, so schnell wie möglich einen Charakter samt Flash-Fiction zu kreieren. Das gelingt ihnen ziemlich gut. Jede Story landet sekundenschnell bei ihrer Pointe. Auch wenn die nicht immer so perfekt sitzt, wie in der Geschichte einer Frau, die eine Urne beweint, bis ein Paketzusteller das Zimmer betritt und die Urne einfach gegen eine andere austauscht. Swinger mit Totem. Die besseren Szenen erinnern an die mysteriöse Traum-Alltagswelt von Fotograf Gregory Crutzen. In jeder Banalität lauert auch der Horror. In anderen Szenen glaubt man sich eher in einem Neurosen-Kasperle-Theater, was auch daran liegen mag, dass die Rombert-Tänzer nicht gerade als Schauspieler ausgebildet sind. Wirklich tanzen dürfen sie in dieser Heimhöllen-Freakshow nur Konventionelles. Zu wenig Platz, zu wenig Zeit bieten diese Rooms für raffinierte Choreografien. Ein bisschen Martha Graham-mäßige Theatralik für eine Mutter mit totem Baby hier, ein paar lyrische Jazz-Belly-Moves da. Vor allem aber schweißtreibendes Physical Theater wie eine Verbeugung vor dem legendären Tanztheater des Briten Lloyd Newson. In einer Schlüsselszene des Stücks gibt ein Soziologe einem desinteressierten Radiomoderator ein Interview. Wir lebten in einer Gesellschaft der Vereinzelung, erklärt der Experte. Wir bräuchten eine Diversität, die nicht spaltet, sondern die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft fördert. In der Tat, die Diversität in Joost Römgrens Inszenierung ist ziemlich gruselig und deshalb auch ziemlich amüsant. Aber so durchgeknallt wie in seinem Trash-Soziotop hinter verschlossenen Türen kann der Mensch wohl selbst im längsten Lockdown nicht werden.
Das meint Nicole Strecker. Sie sah die Uraufführung von Rooms, dem neuen Tanzfilm der Kompanie Rombert. 10 Jahre ist es her, dass die sogenannten NSU-Morde in Deutschland endlich aufgedeckt wurden. 10 Jahre ist es auch her, dass der Rechtsterrorist Anders Breivik in Norwegen 77 Menschen getötet hat. Deutschland und Norwegen, nur 2 Orte mit jüngerer rechtsterroristischer Geschichte auf der europäischen Landkarte. Das Goethe-Institut verbindet sie in diesem Jahr und erkundet rechte Gewalt aus einem europäischen Blickwinkel. Ausstellungen und Diskussionen sollen also die nationalen Perspektiven weiten. Unzivilgesellschaft heißt diese Veranstaltungsreihe, die gestern Abend mit einer Online-Diskussion begann. Daran waren TheatermacherInnen beteiligt, denn es ging nicht zuletzt um die Frage, welchen Beitrag sie bei der Aufarbeitung rechter Verbrechen leisten können. Zum Auftakt also Deutschland und Norwegen. Barbara Behrendt hat zugehört.
An der Relevanz dieser Diskussion ist nicht zu rütteln, an ihrer Form aber allemal. Zu welchem Publikum gesprochen wird, Kolleginnen, Insider oder interessierte Theaterbesucherinnen, das bleibt bis zuletzt unklar. Denn wer die beiden Inszenierungen, die hier Ausgangspunkt sind, nicht gesehen hat, der muss sich die Fakten selbst zusammenpuzzeln. Der Moderator verzichtet schlicht darauf, die Stücke inhaltlich vorzustellen und ihre Rezeption kurz zusammenzufassen. Dass Tusal Mohul mit seiner Arbeit NSU, auch Deutsche unter den Opfern, 2015 in Münster uraufgeführt, das am besten recherchierte Dokumentartheaterstück zum Thema geliefert hat, das die Sabotage bei den Ermittlungen mit Händen greifbar macht und die rassistischen Mutmaßungen der Polizei, der Medien und der Gesellschaft ad absurdum führt, muss man entweder wissen oder der Miniszene entnehmen, die eingespielt wird.
Erster Mord. Enver Şimşek war Blumenhändler in Nürnberg. Er wurde am 9. September 2000 in seinem Verkaufsstand niedergeschossen.
2 Tage später verstarb er auf der Intensivstation. Enver Şimşek lag auf dem Rücken, der Kopf blutüberströmt, das Gesicht verschwollen. Er wurde 38 Jahre alt.
Noch schwieriger wird es bei den norwegischen Theatermacherinnen Pia Maria Roll, Hanan Benamar und Sarah Baban, deren Stück Ways of Seeing aus dem Jahr 2018 in Deutschland die wenigsten gesehen haben dürften. Dessen Rezeptionsgeschichte ist aber so spannend wie ein Thriller. Die rechte Partei FRP fühlt sich von der Recherche der Künstlerinnen über rechte Netzwerke in Norwegen derart angegriffen, dass sie in den Medien Stimmung gegen die angeblich linksterroristischen Theaterfrauen macht. Nach der Uraufführung gibt es Angriffe auf Haus und Auto des Justizministers von der FRP. Verantwortlich gemacht werden die Künstlerinnen. Bis sich herausstellt, dass die Frau des Ministers alle Anschläge selbst verübt und dem Theater in die Schuhe geschoben hat. Der Minister tritt zurück, seine Frau wird verurteilt. Ein Triumph, nicht nur für die Theatertruppe, sondern auch für die Kunst und gegen rechte Propaganda. Tusal Mohul sieht das bei der Diskussion genauso.
Ja, ich muss mich erst mal outen als ein großer Fan von dieser Arbeit in Norwegen. unfassbar, was passiert ist. Und ich muss ehrlich gestehen, das hat mich so geflasht, dass das Theater so eine Kraft und Macht haben kann und eine ganze Regierung stürzt fast. Ja, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre.
Doch man muss eben schon mit dem Fall vertraut sein, um überhaupt zu verstehen, in welchem Ausmaß die Frauen mit ihrer Kunst eine Veränderung der Debatte über Rechtsextremismus ausgelöst haben. Wer beide Inszenierungen kennt, der erfährt hingegen wenig Neues. Am erhellendsten bleiben die Momente, in denen die Verzahnung zwischen rechten Netzwerken, den Medien und dem Theater Thema ist. Die Norwegerinnen sind noch immer schockiert, wie sehr selbst die öffentlich-rechtlichen Medien das Narrativ der rechten Partei aufgegriffen haben und die Performance etwa einen Angriff auf die Demokratie nannten.
Es war nicht bewusst, dass die Medien im Grunde Angst hatten vor der Rechtsextremen. Man kann nicht vorhersehen, was genau passieren wird. Wir haben aber nicht vorhergesehen, dass die Medien hier versagen würden. Nicht nur, dass sie sich das Stück nicht angeschaut haben, sie haben uns auch nie Fragen gestellt.
Eine bedenkenswerte Frage bleibt am Ende also: Muss das Theater so viele dokumentarische Stücke produzieren, weil die Medien ihrer Recherche und Aufklärungsarbeit nicht nachkommen? Tusan Mohl traut den Mitteln des dokumentarischen Theaters jedenfalls eine Menge zu.
Und diese unmittelbare Nähe zum Publikum, glaube ich, diese Emotion, die rüberschwappt, spielt eine große Rolle. Ich glaube, es ist so ein Türöffner. Und man erreicht oft, glaube ich, mit sowas wie Theater, wo Emotionen ja mit auf dem Tablett sind, erreicht man die Leute schneller an dem Punkt, wo sie sich dann getriggert fühlen, weiter zu forschen. Das ist die Kraft des Theaters.
Und um die ging es gestern Abend bei einer Online-Diskussion des Goethe-Instituts, Barbara Behrendt, über den Auftakt der Reihe Unzivilgesellschaft. In den Kulturmeldungen von und mit Susanne Lurwig können wir wieder ins Kino gehen, aber leider nicht in Deutschland.
Nein, da muss man schon nach Moskau reisen, denn dort eröffnet das mit 111 Jahren älteste Kino nach jahrelanger Restaurierung wieder seine Türen. In den vier Sälen sollen ausschließlich Filme mit künstlerischem Anspruch gezeigt werden, keine Blockbuster. Den Auftakt macht heute Abend der Film The Father mit Anthony Hopkins und morgen steht dann Sergei Eisensteins Klassiker Panzerkreuzer Potjomkin auf dem Programm, diesmal unzensiert. In Moskau haben Kinos trotz der Corona-Pandemie geöffnet und dürfen bis zu 50% ausgelastet werden. Auch die Leipziger Buchmesse ist fest entschlossen, 2022 wieder ihre Pforten zu öffnen. Und für dieses Jahr hofft man nach wie vor im Mai ein kleines Lesefest veranstalten zu können. Wie dies tatsächlich aussehen wird, ist derzeit aber wegen der sich ständig ändernden Lage noch nicht bekannt. In Berlin ist man hingegen ein wenig optimistischer und plant, die nächsten Museen zu öffnen. Der Hamburger Bahnhof, die Gemäldegalerie und das Kupferstichkabinett sollen ab Dienstag wieder zugänglich sein. Noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist die gerade von ägyptischen Archäologen entdeckte antike Stadt. Nach eigenen Angaben die größte, die je ausgegraben wurde. Die verlorene goldene Stadt sei rund 3000 Jahre alt und stamme aus der Regierungszeit von Pharao Amenhotep III. Laut Betsy Bryan, Professorin für ägyptische Kunst und Archäologie an der Johns Hopkins Universität, ist der Fund die zweitwichtigste archäologische Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun. Auch alt und sehr wertvoll sind die Benin-Bronzen, die aus Nigeria stammen und größtenteils im Zuge der Kolonialisierung geraubt wurden. Der Druck, die Beutekunst zurückzugeben, wird immer stärker und die anglikanische Kirche von England will nun zwei Benin-Bronzen restituieren. Laut der britischen Tageszeitung The Times waren sie vor knapp 40 Jahren ein Geschenk an den damaligen Erzbischof von Canterbury. Noch eine traurige Meldung. Ismael Ivo ist tot. Der bekannte Choreograf und Mitbegründer des Wiener Impuls-Tanzfestivals ist in seiner Heimat Brasilien gestorben. Ivo war auch in Deutschland regelmäßig zu sehen, arbeitete mit Johann Kresnik, Pina Bausch und Marina Abramovic zusammen. Ende der 90er Jahre leitete er für längere Zeit das Tanztheater des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Er wurde 66 Jahre alt und starb an Corona.
Susanne Lurweg mit den Kulturmeldungen. Das Corona-Chaos an den Schulen, die Lage in Myanmar und natürlich der Tod von Prinz Philipp, das sind drei Themen gleich in den Informationen am Abend. An dieser Stelle sagt Maja Elmenreich Danke und Tschüss.